Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einem Ranken und Zanken zu den Filmen von Quentin Tarantino. Mit überraschend kontroversen Diskussionen, habe ich nicht mit gerechnet. Aber gut, wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Quentin Tarantino, einer der Kultregisseure überhaupt. Und wir haben uns gedacht, die 10 Filme, die spielen wir doch nochmal durch und machen ein kleines Ranken und Zanken. Und ja, erstmal vorab gefragt, Marcel, Quentin Tarantino, was heißt der denn für dich? Wo rankst du den denn überhaupt ein?
Ja, also für mich ist Quentin Tarantino erstmal ein Kultregisseur. Das ist, was ich am ehesten mit ihm verbinde. Also halt die Einzigartigkeit, wie er Filme macht, wie er Filme schreibt, wie er sie bildlich darstellt und auch diese Ansage, die er einfach macht, okay, ich mache halt 10 Filme und dann bin ich raus aus der ganzen Nummer, ist irgendwie auch super einzigartig in Hollywood. Er erinnert mich immer so ein bisschen an Breaking Bad, so den perfekten Absprung zu schaffen, zu sagen, gut, ich mache so 10 runde Sachen und dann bin ich aus der Nummer raus. Ob die Filme jetzt alle wirklich auch so rund sind, da sprechen wir dann gleich auf jeden Fall drüber, aber das ist so das, was mir auf jeden Fall als erstes in den Sinn kommt.
Ja, Kultregisseur auf jeden Fall. Ist bei Quentin Tarantino halt das Besondere, dass er ein Writer-Director ist, ne? Dass er sowohl seine eigenen Filme schreibt, als auch Regie führt, was halt so ein bisschen dazu führt, dass man ihn nicht mit jedem anderen Regisseur vergleichen kann. Also einer meiner Favorites ist ja David Fincher, aber David Fincher verfilmt primär halt Fremdmaterial. Und Quentin Tarantino schreibt seine Filme selbst, was ihn besonders macht, was ihn aber auch besonders interessant macht. Ich bin kein riesen Quentin Tarantino-Fanboy, was ich wieder beim Rewatchen von einigen der Filme jetzt gemerkt habe. Allerdings hat er trotzdem so ein paar Highlights dabei, wo die Filme mich einfach wieder reingesogen haben. Das konnte ich nicht verhindern. Ich bin sehr gespannt, über welche Filme wir diskutieren müssen, bei welchen wir uns einig sind. Also eigentlich glaube ich habe keine kontroversen Meinungen. Aber wird sich dann zeigen, das denke ich immer. Und dann diskutiere ich an den komischsten Punkten mit euch. Aber ich bin gespannt.
Ja, und wie gesagt, ich denke mir halt, es gibt sehr viele kontroverse Meinungen zu Tarantino-Filmen. Also vor allem zu spezifischen Filmen gibt es durchaus im Internet Meinungen, die sehr weit auseinandergehen. Von daher ist ja nicht gesagt, dass es bei uns nicht hier und da auch der Fall sein könnte.
Ja, es ist so ein Hauch haben wir ja schon mitbekommen, weil es ist unsere zweite Aufnahme. Wir hatten jetzt kurz technische Probleme. Deshalb wissen wir schon, wie wir alle zu Reservoir Dogs stehen. Marcel, möchtest du uns beide vielleicht nicht mehr überraschen, aber das die Zuschauerinnen und Zuschauer?
Vielleicht die Zuschauer überraschen. Ja, genau. Also wie gesagt, wir waren eben schon mal bei Pulp Fiction angekommen. Ab da wird es dann wieder, sag ich mal, authentischer, was unsere Reaktionen angeht. Jetzt bei den ersten Filmen, da haben wir uns jetzt schon ein bisschen gespoilert mit dem ersten Aufnahmeversuch. Reservoir Dogs, überraschenderweise vielleicht für mich nicht so weit oben wie für andere. Für mich ein sehenswerter Film. Wichtig aber vielleicht zu sagen, für mich aus der heutigen Sicht. Weil ich glaube, dass der Film damals, als er rausgekommen ist, wenn man begutachtet, dass es sein erstes Werk war, dass er 92 ist er rausgekommen, ne? Dass er da wirklich neue Standards gesetzt hat oder was ganz Neues probiert hat. In der Erzählweise vor allen Dingen, in den Dialogen, quasi ein Kammerspiel als Film. Aber wenn ich mir das Ganze heute nochmal anschaue, klar, der Twist ist natürlich nicht mehr da, wenn man ihn mehrfach schaut, das ist logisch. Aber auch die ganze Erzählweise ist nicht mehr so innovativ, wie sie damals gewesen ist. Und deswegen habe ich halt gesagt, aus heutiger Sicht, und das ist, wie gesagt, fies, einem Film, der 30 Jahre alt ist, fehlende Innovation vorzuwerfen. Aber ich habe mir halt gesagt, gut, wir machen heute einen Ranken und Zanken und nicht 1993. Und aus heutiger Sicht, wenn ich es mit anderen Filmen vergleiche, mit denen er dann konkurrieren müsste, dann ist er für mich nach wie vor absolut sehenswert, aber eben auch nur in großen Anführungsstrichen sehenswert.
Ja, da muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal unsere Kategorien vorstellen von Ranken und Zanken, insbesondere für die Hörer, damit wir wissen, wie falsch der Marcello damit liegt. Aber wir haben beim Ranken und Zanken 6 Kategorien, wobei die alleroberste die Meisterwerke sind. Direkt gefolgt von der Kategorie Fantastisch, die dritte Kategorie ist sehenswert, wo Marcello gerade Reservoir Dogs einsortiert hat. Dann haben wir eine Kategorie, die heißt solide, eine Kategorie Fehlschlag und ganz, ganz unten ist die Katastrophe, die 6. Kategorie. Ob wir uns da unten tummeln heute, weiß ich nicht, würde mich überraschen. Allerdings würde ich in eine andere Kategorie bei Reservoir Dogs gehen als der Marcello. Ich habe Reservoir Dogs gestern Abend nochmal gesehen Und wie ich euch eben schon mal erklärt habe, ist das für mich immer noch ein fantastischer Film, weil der Film immer noch diesen Sog hat, dass ich ihn einfach angefangen habe, er hat mich wieder reingesogen. Und ich finde, Quentin Tarantino geht so intelligent in dem Film damit um, wann du welche Informationen kriegst und wie die durch die Dialoge quasi eingebunden werden und dann Stück für Stück dir die Gesamtstory von diesem Überfall präsentiert wird. Und dazu das super Schauspiel von den Schauspielern, insbesondere Steve Buscemi, den ich nochmal besonders toll fand, als ich den dann gestern gesehen habe. Ich finde, es braucht nicht den Twist, damit das ein fantastischer Film ist. Ich finde, der ist auch einfach so super, super cool zu gucken und lebt von diesem Kammerspiel einfach, das sehr clever von einem Erstlingswerk, quasi von einem Regisseur, der ganz neu startet, da umgesetzt wurde. Und deswegen, für mich ist Reservoir Dogs fantastisch.
Ja, ich bin nicht mehr für euch, aber ein bisschen überraschenderweise auch nur bei sehenswert. Schon ganz klar ein oberes sehenswert, aber im Rewatch habe ich gemerkt, der hat mich nicht mehr so reingesogen, wie ich es in Erinnerung hatte. Also ich finde es immer noch geil, dass das nicht ein klassischer Heist-Movie ist, wo um Planung und Überfall, sag ich mal, im Vordergrund stehen, sondern dass es das Chaos danach passiert. Und ich finde auch dieser Moment, wo die im Auto fahren und ne, oder am Anfang im Café sitzen und dann kommt irgendwann dieser Cut, ne? Ja. Und diese Panik. Also das ist fantastisch, keine Frage. Aber in Summe haben die Dialoge und dieses Kammerspielchen mich nicht mehr so gecatcht, wie das damals einfach der Fall war. Also ich finde es nicht mehr ganz so, weiß ich nicht, umwerfend. Mhm. Ich finde es mittlerweile, es klingt jetzt hart, aber übertrieben gesagt, more of the same. Man kennt es mittlerweile halt schon, wie Marcel eben meinte, in diesen 30 Jahren, seit der Film draußen ist, hat man sowas jetzt schon häufiger gesehen. Früher war das bestimmt mega geil. Mittlerweile ist es aber ein, ja, nicht mehr dieses komplett eigenständige Kultwerk für mich. Dafür ist er ein bisschen zu sehr in die Jahre gekommen. Muss man natürlich sagen, der ist von 92, der hat ein geringes Budget etc. Harvey Keitel hat da sogar noch Geld reingepackt. Die tragen zum Teil die Anzüge von denen wirklich selber oder der Wagen, der dabei ist, gehört einem von den Schauspielern. Das muss man ja alles eigentlich berücksichtigen, aber würde ich dem Film jetzt irgendwem empfehlen? Immer nur mit dem Zusatz, ja, aber bedenke den, der ist von 92 etc. Und ist der erste Film. Also ich finde ihn sehenswert, sehr positiv sehenswert, aber leider nicht fantastisch.
Vielleicht an der Stelle noch gesagt, ich finde nicht, dass man diesen Zusatz geben muss, wenn man die Filmempfehlung gibt, weil die Bare-Bones-Story von dem Film, das Bare-Bones-Narrativ ohne jeglichen Tamtam drumherum, dass er besonders gut aussieht oder sowas, reicht meiner Meinung nach. Und ich finde, es ist halt ein bisschen wie im Theater. Du hast das Gefühl, dass du dieses Theaterstück wie ein Kammerspiel siehst. Und das ist meiner Meinung nach gut genug geschrieben und gut genug geschauspielert, dass das von alleine trägt. Ich finde auch, dass er Schwächen hat. Wie ich eben schon mal erklärt habe, finde ich die Throwbacks teilweise, insbesondere bei Mr. Orange, dass die einen aus der Geschichte rausziehen, weil die zu tief gehen. Also da ist ein Throwback im Throwback und du bist dann so weit weg von der Hauptstory, dass du, das zieht sich, also ziehen ist übertrieben, aber es draggt so ein bisschen und hat da nicht ganz diesen krassen Drive für die Spannung von der Hauptnarrative. Aber dennoch fand ich fantastisch. Aber 2-1, ich du gebe bestimmt auf und packe ihn ganz oben bei sehenswert hin.
Obwohl Niklas gesagt hat, dass er nicht der Tarantino-Boy ist, mussten wir ihn jetzt nach unten korrigieren. Das ist schon
Ja, das stimmt.
Ein bisschen hart, ja.
Ja, das werde ich später ausgleichen, habe ich das Gefühl. Aber
schauen wir mal,
wie sich das
entwickelt. Weiß ich auch nicht genau. Ja, weiter geht's. 1994, eigentlich einer der Kultfilme schlechthin. Marcel, Pulp Fiction, wo sehen wir uns denn da?
Ja, und da, also weiß ich mittlerweile, dass ich da der kontroverse Part bin, aber ich hatte es auch bei der ersten Aufnahme schon angekündigt, weil ich schon damit gerechnet habe, dass das so sein wird. Weil natürlich als Kultfilm von vielen auch als so eins der Filmmeisterwerke betitelt, hat es für mich dann doch nur für fantastisch gereicht. Also ich muss dazu sagen, ich hatte in der Vorbereitung da die ganze Zeit stehen, fantastisch / Meisterwerk. Also ich war schon auch zwischen den beiden am Schwanken. Sehe dann aber noch einen anderen Film eher als Meisterwerk, zu dem wir später noch kommen. Und für mich ist das Ding einfach, dieser Film hat so viele Kultszenen. Dieser Film ist so interessant erzählt, aber halt auch wirklich teilweise absolut absurd. Und das unterhält, das ist mir schon klar. Und wenn man jetzt nur auf die Unterhaltung schaut und der Film ist absolut unterhaltend, dann sehe ich das auch vollkommen. Wie gesagt, Memes, die aus dem Film entstanden sind und so weiter. Aber es ist jetzt, ich glaube, bei mir hat der nicht diesen Kult-Impact wie bei ganz vielen anderen Leuten. Und deswegen ist das für mich ein fantastischer Film.
Ja, das ist eingangs schon gesagt, das ist natürlich falsch. Es ist ein Meisterwerk. Ich finde Pulp Fiction, da habe ich den Rewatch auch nochmal gemacht, 2,5 Stunden, einfach mal so weggezogen. Und es ist einfach geil. Es sind so unfassbar gute Szenen da drin. So unterhaltsame, spaßige, verrückte Szenen natürlich auch. Schauspielerisch einfach nur Premium. Und immer wenn ich an diesen Film denke, dann habe ich geile Musik, geile Bilder im Augen, die Tanzszene, Vincent Vega und alle. Also ich habe einfach so viele gute Vibes, die mich mit diesem Film verbinden. Und deshalb ist der einfach, es ist einfach ein Meisterwerk für mich. Und muss ich bleiben.
Habe ich jetzt gar nicht mehr nachgeguckt. Der fällt mir gerade auf. Hier, hör mal, bei Reservoir Dogs, ne, Mr. Blue, der Michael Madsen, der heißt auch Vic Vega. Sind die irgendwie Vic Vega,
genau.
Sind die verwandt oder weißt du das? Also in Tarantinos Welt irgendwie? Oder ist das irgendwie der gleiche Charakter oder sowas?
Ist mir bei Reservoir Dogs jetzt auch nochmal aufgefallen, aber es sieht ja nicht gleich aus. Und
nee. Und macht auch keinen Sinn in beiden Geschichten, weil der kommt ja aus beiden Geschichten nicht lebend raus.
Ja. Es gibt ja häufiger so Sachen, die sich durch alle Filme von ihm ziehen. Ne? So eine Zigarettenmarke und all so.
Big Kahuna Burger. Ja. Gibt es auch in mehreren Filmen. Aber ja, ich finde auch, dass Pulp Fiction ein Meisterwerk ist. Und ich finde, das liegt insbesondere daran, dass Tarantino es da unglaublich gut schafft, diese Kurzgeschichten, die hier präsentiert werden, auf eine einzigartige Weise zu verbinden, dass du in alle involviert bist, dass du auch gefühlt einen sehr interessanten Übergang zwischen denen hast. Die hängen irgendwie zusammen, aber dann doch nicht, sind achronologisch. Trotzdem macht es narrativ aus irgendeinem Grund Sinn, wie sie ablaufen. Und ich finde einfach, dass die Absurdität, die du gerade schon angesprochen hast, finde ich persönlich einfach super gut. Dass da die Geschichte mit Butch, die schon so gut startet mit dem Boxkampf, wo er seinen Kontrahenten tötet, wie die immer weiter eskaliert und bis in diesen Keller mit Hinkebein etc. Das finde ich immer noch so eine prägnante Szene und so etwas, wo du überhaupt nicht mit rechnest. Es ist unmöglich vorherzusagen, wo diese Story hingeht. Und generell auch ist mir dann auch aufgefallen, die Autoszene I Shot Marvin in the Face wurde schon in Reservoir Dogs einmal ausprobiert von Quentin Tarantino, als Tim Roth auf dem Hintersitz sitzt und fast verblutet. Dann hast du da eine ähnliche Szene. Also vieles von Reservoir Dogs findest du in Pulp Fiction wieder. Ich finde, der ist einfach ein Meisterwerk. Und das ist halt auch ein Film, den guckst du und du wirst reingesogen. Also ich konnte den nicht anmachen, ohne dass ich nicht selber so wieder drauf reingezoomt war auf den Film und dann mir alles angucken musste davon. Also Pulp Fiction ist ein Meisterwerk.
Und im Vergleich zu Reservoir Dogs war ich eigentlich bei jedem Dialog wieder hooked. Also ich fand jeden Dialog wieder richtig geil und irgendwie hatte ich schon das gemerkt, dass Tarantino dann in den 2 Jahren nochmal einen ordentlichen, positiven Sprung nach vorne gemacht hat.
Übrigens, bei dem Witz, ne, mit dem Ketchup.
Ja.
Ich habe den zusammen mit einer Freundin von mir, Maren, geguckt und fand den Film nur so mittel. Aber bei diesem Witz hat sie so massiv gelacht. Das habe ich noch nie erlebt, weil der Witz ist ja eigentlich so trocken geliefert in dem Film, dass da niemand lacht bei. Richtig und die Absurdität schon. Eigentlich das Witzige dabei ist. Aber sie fand den Witz richtig, richtig gut.
Ja, Ketchup. Ja,
Ketchup.
Ach, schön. So, ab jetzt wird es für uns auch wieder überraschend, was die anderen sagen. Jackie Brown, Niklas, da kann ich schon mal sagen, du bist der Einzige, der den noch richtig präsent hat.
Ich habe ihn vor jetzt mittlerweile 5 Monaten gesehen, nochmal. Und Jackie Brown, wenn man sich so ein bisschen in Film-Reddits und sowas so rumtreibt, dann hat er eine interessante Entwicklung durchgemacht. Er galt lange als einer der Schwächsten von Tarantino und mittlerweile schwören ihn viele wieder so als geheimes Juwel von Tarantinos Filmografie. Und das habe ich als Anlass genommen, da sagst du, cool, dann gucken wir uns den nochmal an, habe ich den vielleicht falsch in Erinnerung? Und ich muss sagen, nee, ich habe den nicht falsch in Erinnerung. Also ja. Ich habe den nochmal geguckt. Ich finde immer noch, dass er sehenswert ist. Also der hat nämlich einzelne Szenen und insbesondere eine Geldübergabeszenerie, die wirklich cool ist. Also da hat Tarantino sich richtig was ausgedacht, wie kann man diese Geldübergabe möglichst ineinander verschachtelt machen, dass alle Parteien da ihre eigenen Pläne haben. Wie kann das sein, dass die sich alle da so heistmäßig quasi in diesem Einkaufszentrum gegenseitig verarschen? Ich finde aber, die Tarantino-Dialoge funktionieren in Jackie Brown nicht so gut wie in den anderen Filmen. Ich kann nicht so gut mit den Charakteren connecten wie in den anderen Filmen. Ich finde den teilweise, stellenweise langgezogen. Und das muss ich Tarantino auch in anderen Filmen vorwerfen. Und der hat nicht diesen Sog, den ich zum Beispiel bei Pulp Fiction und auch bei Reservoir Dogs verspürt habe. Also ich finde, Jackie Brown ist ein sehenswerter Film, den man sich angucken kann, aber keine Perle in Tarantinos Filmografie.
Marcel.
Ja, wie gesagt, ich kann da so viel nicht zu beisteuern. Ich hab den mal gesehen, aber es ist bei mir auch sehr, sehr, sehr lange her und ich habe den einfach nicht mehr präsent genug. Das war also auch der Film, den ich jetzt in der Vorbereitung nicht mehr geschafft habe und wo dann auch ein bisschen die Motivation, muss ich zugeben, nicht ganz so groß war.
Das ist auch immer schon ein Zeichen, ne? Also wenn man...
Ja, das ist schon ein Zeichen,
genau. Wenn man keine Lust hat, den Film nochmal zu gucken.
Und ich wusste noch, dass ich eine Szene richtig gut fand, wie Robert De Niro und wie heißt der nochmal? Fonda, oder? Jetzt weiß ich gerade ihren Namen nicht. Aber wie sie auf dem Parkplatz quasi zusammen sind und Robert De Niro läuft so vor und sie läuft ihm hinterher. Und wie sich diese Szene entwickelt, das habe ich noch im Kopf. Und das fand ich auf jeden Fall eine sehr starke Szene.
Das ist wieder dieses, aber, dass du es nicht predikten kannst, was in der Tarantino-Geschichte passiert. Und das ist immer ein großer Pluspunkt.
Genau, ja. Genau, ne, diese Überraschungsmomente, die da einfach passieren. Aber ansonsten hatte ich da wenig im Kopf und deswegen würde ich da jetzt tatsächlich gar nicht so eine persönliche Wertung abgeben, aber ich kann mir vorstellen, dass das, was du gerade gesagt hast, auf mich ähnlich auch zutreffen würde.
Ja, ich muss auch zu sehr in den Erinnerungen graben und hatte auch wenig Lust, 2,5 Stunden Rewatch zu machen, weil ich weiß, dass ich den früher ganz lange nicht geguckt hatte und dann hatten viele gesagt, nee, das ist so ein Geheimtipp von dem und dann hatte ich ihn geguckt und fand ihn auch nicht so mitreißend. Ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn auch irgendwie nicht an allen Stellen so richtig glatt. Und ich glaube, langgezogen fand ich den zum Teil auch. Jetzt hatte ich nochmal gesehen, sogar Michael Keaton spielt damit. Den habe ich zum Beispiel auch gar nicht mehr.
Ja, der ist einer von den Detectives.
Ah ja, die, okay. Ja, Robert De Niro und die Parkplatzszene, klar, das kennt man noch
und so. Und Michael Keaton, ich muss ehrlich sagen, sowohl der als auch Samuel L. Jackson tragen in dem Film schon richtig auf. Also das kannst du schon Overacting nennen. Tatsächlich, also als ich das gesehen habe, ich dachte so, holy shit, was ist denn los? Also gerade Michael Keaton. Ja.
Aber ich sag mal so, Overacting ist in ein paar Tarantino-Filmen natürlich drin. Gehört ja auch zum Teil absolut
stimmt,
dazu.
Stimmt, ne? Das Over the Top
also, gehört dazu. Ja, deshalb, ich möchte auch nicht zu sehr mitwerten, hätte ihn jetzt auch noch bei Sehenswert irgendwie aus den Gehirnwindungen
getragen. Der ist schon sehenswert, also der hat schon sehr interessante Elemente. Ey, viele Tarantino-Filme dauern ewig lange, ne? Das ist mir dann auch wieder aufgefallen. Ja. Dass die 2,5 Stunden ist keine Besonderheit bei ihm.
Durchschnittlich 143 Minuten, ich habe es mir rausgeschrieben.
Ah ja. Und deswegen ist Reservoir Dogs da auch so ein bisschen die Ausnahme, ne? Weil damit 90 Minuten und Death Proof, der dauert auch nur 90 Minuten. Oder 100 vielleicht.
Death Proof dauert 2 Stunden 7.
Was? Ich habe den gestern geguckt, der dauert
2 Stunden 7.
Es kann sein, aber ich dachte, oh. Ja.
Aber das da kommen wir erst gleich
zu. Das erklärt aber einiges.
Da kommen wir erst gleich zu. Kill Bill 1. Niklas, starte du doch mal.
Oh, mit dem wollte ich eigentlich nicht starten. Da wollte ich, weil Kill Bill und ich haben so ein, weiß ich nicht. Also Kill Bill, Kill Bill ist ja einer der Klassiker und Kultfilme auch. Und viele Leute lieben Kill Bill. Ich find's, Kill Bill ist einer von Tarantinos Schwächeren tatsächlich. Ich finde den immer noch super cool und ich muss sagen, er hat wirklich einen astreinen Soundtrack. Also der Soundtrack von Kill Bill ist richtig, richtig geil. Ich mag Uma Thurman, die macht das auch super cool. Aber was Kill Bill meiner Meinung nach viel hat, was bei mir nicht so gut funktioniert, ist diese Over-the-Top-Coolness. Also dieses Flashy-Coole. Nicht dieses subtile, in Dialogen lässig coole, sondern dieses massiv coole. Mhm. Und also der Five Finger Death, also dieses Durchschlagen und so weiter und das Fighten mit den Samurai-Schwertern und so weiter und die großen Action-Szenen, aber auch dann später die Konfrontationen, die sind alle so fühlen sich da fließt die Coolness so aus den Charakteren raus und das ist mir too much. Und immer wenn ich Kill Bill gucke, holt mich das nicht ganz so ab. Deswegen, ich habe zu Kill Bill so ein Verhältnis. Ich fand den früher cooler und mit jedem Mal, wo ich den nochmal sehe, finde ich den ein bisschen weniger cool. Aber ich bin immer noch bei sehenswert. Stellenweise fand ich auch, sind da sehr geile Szenen dabei. Aber ich bin bei sehenswert, bei Kill Bill. Bei beiden Filmen.
Ja. Soll ich mal den Anschluss machen? Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin da schon drüber unterwegs. Also sehenswert, ich bin bei beiden tatsächlich, also wenn wir jetzt eh schon sagen, okay, weil es ist ja schon irgendwie ein Werk. Klar, man kann es jetzt nochmal einzeln auseinander dividieren, aber ich bin bei beiden bei fantastisch. Einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass das, was du sagst, diese Coolness, ich verstehe schon, was du meinst, aber für mich passt das in das Gesamtkonzept, weil die Story so klar ist. Das ist eine ganz klare Story. Du hast diesen Charakter, Uma Thurman, die macht diesen Rachefeldzug. Das Endziel ist klar, der Weg dahin ist völlig klar und die einzige Frage ist, wie kommt sie da am, ich sag mal fast schon stylischsten hin? Man kann dem Film vorwerfen, dass er teilweise vielleicht Style over Substance hat, dass man sagt, okay, es geht mehr darum, wie krass können wir diesen Kampf hier aussehen lassen, aber der Film, also beide Filme, haben extrem stark choreografierte Kampfszenen, finde ich. Ich hab's mir nochmal angeguckt teilweise und dachte mir, boah, schon dafür, dass die Filme auch schon ordentlich alt sind, hat das richtig Wucht dahinter, also und damit meine ich jetzt nicht nur diese Samurai-Schwertkämpfer, sondern wirklich auch, wie sie da mit der, ich weiß jetzt leider ihren Namen nicht mehr, in diesem Wohnwagen, dieser Kampf. Mhm. Also, da, und da gibt's mehrere, auch in der Küche, wo dann das Mädel von der Mutter reinkommt und die kurz so tun, ja, das ist eine Freundin, bla bla. Ja, ja. Und also auch das, und dann auch so viele Szenen, die einfach, finde ich, echt bildgewaltig sind, aufgrund der Schauplätze, wie die Kämpfe gefilmt sind. Also, ich muss sagen, das ist für mich auch wieder ähnlich wie Pulp Fiction halt Unterhaltung. Und da stört's mich gar nicht so sehr, dass da diese Coolness so präsentiert wird, weil das für mich zu dem Gesamtkonzept dieser Filme einfach passt. Und von daher finde ich die Filme fantastisch. Auch dieser Five Finger Death Punch quasi so nach dem Motto. Aber irgendwie passt das dazu, weil dieser Master ja auch so völlig over the top übertrieben ist.
Ja.
Dieser typische mit diesen weißen Haaren so, und der hat halt diesen Five Finger Death Punch. So, das ist für mich in sich stimmig. Und deswegen finde ich die fantastisch.
Es ist ja auch viel Hommage von Tarantino einfach.
Ja, drin, total, ne?
Und das verstehe ich auch alles und so weiter, aber das, ja.
Ja, ich gehe aber auch mit Marcel. Ich finde den nämlich vollkommen unterhaltsam und diesen Punkt, die Coolness, die tropft oder trieft aus jeder Pore, genau. Keine Frage. Das ist mittlerweile, wo man ein bisschen erwachsener ist, ein kleines Problem, was ich bei Tarantino sehe. Was ich früher, da habe ich mich dem einfach hingegeben und fand das mega cool. Ja, ja. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen kritischer. Aber ich finde, genau im Kontext von Kill Bill funktioniert's noch, weil der halt einfach genau so aufgezogen ist. Der hat einfach so viele Szenen, der ist ja nicht, alles ist realistisch und dann gibt's mal ein paar coole Szenen, die ein bisschen drüber sind, sondern der ist ja, der ganze Film oder die beiden Filme sind ja einfach so und das macht Bock und ja, Five Finger Death Punch, ne, wie jeder die Schritte mitzählt und so, die Hattori Hanzo Schwerter, diese ganzen, die Viper und insgesamt diese ganzen Schlangen, das macht schon Bock und ich find's auch geil, wie es funktioniert hat, der erste Teil und dann kommt der zweite Teil und führt's nicht einfach nur fort, sondern geht nochmal auch einen Schritt in die Vergangenheit, du kriegst die Hintergrundstory mit, weißt endlich auch mal so richtig, warum es Kill Bill heißt und nee, hat funktioniert, dann so eine starke Frauenrolle auch nochmal zu etablieren, finde ich Hammer. Muss man ja sagen, zu der Zeit, Jackie Brown war natürlich auch schon so in die Richtung, aber tendenziell hast du ja wenig so brutale Rachefeld Frauencharaktere. Und das finde ich mit Uma Thurman traumhaft besetzt. Die übrigens Zoe Bell, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, das ist die eine Stuntfrau, die auch nachher
von Death Proof.
Von Death Proof, genau. Ja. Die ist Stunt-Double da von Uma Thurman gewesen. Und die ist insgesamt nämlich irgendwie, hatte ich nämlich rausgeguckt, in 7 Filmen mit dabei, als Schauspielerin oder Stunt-Double und damit am häufigsten. Das finde ich eher ganz spannend.
Ja, der hat viele Schauspieler, die so sich immer wiederkehren.
Ja, aber Samuel L. Jackson 6-mal und Michael Madsen 5-mal. Ja, also fantastisch.
Fantastisch. So, ja, ich das ist ja alles, ne? Ich widerspreche euch ja nicht. Das ist nur dann so, wie ich das so fühle. Und
Jetzt werde ich jetzt hier schon auf so dem nice
schon wieder sehe, den mit seinem geilen Bart.
Ja, ja.
Ja, ich fand's auch so nice, okay, sie wird halt lebendig begraben im Sarg und das ist die einzige Lösung. Ja klar, sie puncht sich halt einfach aus dem Sarg raus. Das ist auch so absurd, wenn man drüber nachdenkt, aber.
Ja, auch die Koma-Szene ist vielleicht, du hast halt so richtig
gemerkt, Tarantino hat einfach Bock auf die Sachen. Und das ist ja auch alles voll okay, ne? Das ist ja Jammern auf hohem Niveau.
Und diese verschiedenen Animationsstile finde ich nämlich auch cool, wo die Rückblenden erzählen und es dann einfach nochmal anders wird. Macht Bock. So, jetzt, Marcel, vielleicht willst du direkt mit Death Proof reinstarten.
Ja, und zwar Death Proof. Ich finde tatsächlich Death Proof gar nicht so verkehrt. Also Death Proof wird ja, oder Tarantino hat auch, glaube ich, selber mal gesagt, das ist der schlechteste Film, den er so gemacht hat. Aus seinem eigenen Munde kam das wohl mal. Und ich finde den Film gar nicht so verkehrt, weil ich finde, der hat so ein paar Sachen, die einem vielleicht nicht so auf den ersten Blick auffallen. Also klar, du hast diese relativ klare Story, dass diesen alten Stuntman Mike, ne, der so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und da so ein leichter Psychopath geworden ist und sich immer Frauen raussucht, die er dann so ein bisschen stalkt und umbringt. Relativ deutlich. Aber tatsächlich finde ich, der Film hat so ein paar Elemente, die das ganz clever verschachteln. Also diese, vor allen Dingen was Bild und Ton angeht. Du hast halt am Anfang von dem Film viele so kleine Bildfehler drin und so Ton, der abgehackt ist oder komische Schnitte und sowas. Und das zeigt für mich immer, oder ich habe das auch nochmal im Internet nachgeschaut und da bin ich auch nicht der Einzige, der das so sieht, wie halt er in seiner Welt ist, aber diese Welt ist halt in die Jahre gekommen. Also Stuntman Mike lebt halt noch in einer Welt, wo er vielleicht vor 40 Jahren mal populär war. Und da war für ihn diese Welt so funktionierend. Und je mehr quasi durch diese Gruppe dann an Stuntfrauen dieses Bild gebrochen wird, umso mehr verändert sich die Optik auch vom Film und die ganze audiovisuelle Umgebung. Also ich finde, der Film ist schon sehr clever gemacht und hat auch ein paar unterhaltsame Szenen. Ich finde die Szenen mit dem Auto auch schon spannend irgendwie, was da passiert, muss ich sagen. Und deswegen ist der Film bei mir sehenswert.
Ja, mit sehenswert würde ich mitgehen. Ich habe jetzt leider auch nicht mehr nochmal geguckt, muss also auch in den Erinnerungen graben. Aber ich fand Stunt mit Mike und gerade diese Autoszenen, also das hat ja auch Wumms da drin, ne? Also du sitzt da mit dem Auto und auf diesem ekelhaften Stunt-Double, dieser Kacksitz, der da daneben ist, das hat sich bei mir schon sehr eingebrannt. Und am Ende, weiß ich nicht, fand ich auch geil, wie dann diese Frauentruppe da rauskommt, die Baseballschläger rausnimmt und dann ein bisschen Kontra gibt. Ich fand ihn cool, ich fand ihn aber auch nicht besser als sehenswert und habe jetzt auch nicht im Kopf, was so mega eigenständig war. Zum Beispiel dieser Punkt mit, dass der in seiner alten Welt lebt und da so ein paar Fehler und sowas drin sind, das habe ich gar nicht mehr so parat. Deshalb halte ich mich ein bisschen mit der Wertung zurück, aber sehenswert würde ich mitgehen.
Tatsächlich, also Death Proof, ich habe ihn gestern gesehen, nochmal. Und tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast, das hatte ich auch vergessen, dass das stilistisch sich durch den Film entwickelt. Ich muss sowieso sagen, dass ich fast die ganze zweite Hälfte von dem Film nicht mehr auf dem Schirm hatte. Hat aber auch einen guten Grund, komme ich gleich zu. Aber der Film ist auch zwischendurch schwarz-weiß. Also zuerst hast du dieses Vergrisselte, dann ist er zwischendurch schwarz-weiß. Am Ende hat er eigentlich eine recht cleane Optik, wo man auch merkt, okay, das ist ein bisschen in der Gegenwart angekommen. Ist auch lustig, weil am Anfang dieses Gegrisselte, da hast du halt so ein 70er-Jahre-Feeling, aber die haben Handys und schicken sich SMS, was so einen komischen Zusammenschluss macht. Ich fand aber, als ich ihn dann gestern nochmal gesehen habe, insbesondere so um die Zweidrittel-Marke, wenn die zweite Gruppe an Mädels vorgestellt wird, und also die quasi im Endeffekt die Rache ausübt für das, was der ersten Gruppe passiert ist. Die Vorstellung von denen und bis sie etabliert sind, da gibt es so eine Gesprächsszene. Da sind die in so einem Café und reden. Und die reden gefühlt eine Viertelstunde. Und da bin ich komplett ausgeschaltet im Kopf. Also es war so, das war für mich wirklich straight up langweilig. Das war ein Tarantino-Gespräch, dieses typische coole Dahingerede und sowas, ich habe mir eine Knarre besorgt und so, nicht komplett irrelevant, ne? Du weißt, okay, das wird nochmal ein Faktor später und so. Aber das muss ich ehrlich sagen, da bin ich komplett ausgestiegen an der Stelle und fand das Gespräch einfach nur draggy, einfach nur, hat komplett den Pace rausgenommen. Dann besorgen die sich noch das Auto also generell fand ich, die ganze zweite Hälfte hat so an Pacing verloren. Ich gebe dem Film, dass der am Ende, das Finale fühlt sich gut an. Weil das Finale ist diese Payback-Time und das haben die gut gemacht. Das, auch jemand, der keine großer Fan ist von Autoverfolgungsszenen, wo ich mich zuschreiben würde, der dieses Appeal davon einfach nicht so ganz versteht, muss ich sagen, das hat Wumms, das hat Karacho, wie die da gegeneinander ballern und es fühlt sich einfach gut an, wie die den da auseinandernehmen am Ende. Ist ja auch der Endpunkt vom Film dann. Aber zwischendurch hat der Film meiner Meinung nach pacingmäßig riesige Probleme und ich finde ihn auch von Anfang an nicht besonders reinziehend. Also ich wäre bei solide, meiner Meinung nach der schlechteste Film von Tarantino, das ist ja anscheinend meiner Meinung. und einen Punkt noch wollte ich noch sagen. Der Fußfetisch von Tarantino ist obszön in dem Film. Der ist wirklich da reingebaut. Es gibt die Szene, wo Stuntman Mike, das hat er ja alles vergessen, wo Stuntman Mike wirklich die Füße ableckt, von den, als sie da auf dem Parkplatz vor diesem Kiosk stehen. Und so in so einer Slow-Mo-Szene, wo er extra noch den Schlüssel da, denkst du dir so, egal.
Tarantino, Alter.
Ist in allen Filmen präsent, ja, aber in dem Film ist es obszön präsent.
Ja, ja.
Aber wieder 2-1, also
sehen Sie. Ja, also ich, um nochmal auf was dafür zu sagen, ja. Zum Beispiel, wie gesagt, weil ich sag ja primär so dieses Audiovisuelle und sowas, klar, die Story hat da auf jeden Fall Schwächen, also da stimme ich dir auch zu. Aber ich habe dazu was gelesen und ich finde die Erklärung auch eigentlich sehr, sehr sinnvoll, was so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß erklärt, warum der Film dazwischendurch kurz schwarz-weiß wird. Und zwar hat er ja immer von den Frauen, die er verfolgt, so Bilder im Auto. Mhm. Also er kriegt ja immer irgendwie Bilder von denen. Und damals zu der Zeit, wenn man sagt, okay, spielt zu 70er Jahre, war es ja so, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler, die konnten ja ihre Bilder nicht digital irgendwie zusenden. Das heißt, die mussten die ja ausdrucken. Und da Farbdruck halt sehr, sehr teuer war, haben die meisten halt einfach Schwarz-Weiß-Drucke gemacht und die dann einfach flächendeckend verschickt, damit die Agenturen und so Bilder haben. Hm. Das heißt, die Bilder, die er da hat, sind halt wahrscheinlich Schwarz-Weiß-Drucke. Das heißt, das Bild ist so lange schwarz-weiß, wie er zusammen mit denen in einer Szene drin ist, als sie sich da in dem Café, glaube ich, das erste Mal irgendwie über den Weg laufen auch oder draußen, ja, ich weiß nicht genau, wie das war, ja. Vor dem Kiosk, da ist es erstmal schwarz-weiß, weil er sie ja so quasi betrachtet, als dieses Bild. Und sobald er diese Szene verlässt, wird das Bild nämlich farbig.
Das stimmt.
Also, das sind so ein paar Elemente da drin, die ich schon sehr clever finde und auf die man vielleicht mehr achten muss, die der Geschichte ein bisschen mehr geben.
Aber ich weiß nicht, ganz oberflächlich. Das ist clever, das ist interessant gemacht und stilistisch fällt einem das auf, während man den Film guckt. Aber ich habe ihn gestern nochmal geguckt und ich fand, es ist mir halt aufgefallen stilistisch, aber ich fand, das hat dem Film zwar optisch was gegeben, aber nicht narrativ. Also das habe ich zumindest beim Filmgucken so empfunden, dass so, es gibt mir jetzt narrativ keinen Mehrwert. Optisch ganz nett, fand ich.
Ja.
Das war so mein Feeling.
Ja, also ich bin auch mit, sag ich, mit dem unteren Sehenswertbereich einverstanden. Mhm. Aber solide finde ich schon ein bisschen hart, weil ich finde schon, tatsächlich habe ich einen anderen Film, den ich schwächer finde, der ich noch kommt.
Ich auch, ja. Oh, ich tatsächlich auch. Aber es ist nicht der nächste bei mir, denn Inglourious Basterds ist für mich fantastisch bis Meisterwerk. Ich konnte mich nicht ganz eingrooven. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie noch auf einen Nenner. Aber es ist, finde ich, für mich mittlerweile auch einer der Tarantino-Filme. Und einfach nicht überraschend, Christoph Waltz ist blendend in diesem Film. Einfach diese erste Szene, also wie Tarantino da in diesen Film reinsteigt, ist so, so, so unfassbar perfekt. Also das ist der Wahnsinn. Dann hast du später so einzelne Szenen, die einfach sich auch bei mir eingebrannt haben, wo die da unten in der Bar sind. Und die Spannung, also wirklich mehr Spannung kannst du in so einer Szene eigentlich nicht schaffen. Finde ich wundervoll. Ich liebe den Humor von dem Film, wenn, weiß ich nicht, nachher Brad Pitt und so da versucht, Italienisch zu sprechen. Also August Diehl, finde ich, macht auch einen wahnsinnig guten Job. Insgesamt finde ich den Film wahnsinnig unterhaltsam. Ich finde ein bisschen schwächer diese ganze Kino-Szenerie, also um Shoshana darum. Mhm. Hat aber für mich trotzdem noch funktioniert. Und dass er dann natürlich so komplett übertreibt am Ende, wie das Ganze ausgeht, funktioniert für mich. Ich finde, der Film macht einfach Spaß. Da sind tolle Dialoge drin. Der ist insgesamt natürlich drüber, aber das soll er ja auch sein. Und deshalb fantastisch bis Meisterwerk. Ja, bin ich gespannt, wo ihr den seht.
Aber fantastisch gehe ich mit. Fantastisch fand ich den nämlich auch. Ich finde nämlich, das ist der lustigste Quentin Tarantino-Film. Auch als ich ihn nochmal geguckt habe, der hat so viele One-Liner, die wirklich funny sind, wo du wirklich lachen musst einfach. Und halt auch immer mit dieser Absurdität gespielt, aber hat für mich auch wunderbar funktioniert. Bei der Öffnungsszene stimme ich dir komplett zu, ist vielleicht eine der besten Szenen, die Tarantino überhaupt je gedreht hat. dass diese Eröffnungsszene ist so stark. Und generell finde ich, dass Inglourious Basterds sehr, sehr gute Einzelszenen hat. Also wenn du die, du kannst dir die Szenen für sich nehmen, aus dem Film rausnehmen, und die Szenen für sich sind unglaublich stark. Also sowohl die Eröffnungsszene, auch die Bar-Szene, aber auch die Vorstellung von den Bastards ist super gut. Oder halt, wenn du später die Shoshana vor dem Fenster nimmst, wie die da vorbereitet, das Kino abzufackeln und so weiter. Die Einzelszenen sind richtig stark von dem Film. Und finde ich auch richtig, richtig cool. Ich finde, der ist nicht ganz so gut als als Gesamtplotline. Also so, der ist funktioniert und es ist wieder, ne, an ganz kleinen Stellschrauben kritisiert. Ich finde den nur von der Gesamtzusammenbindung nicht super spannend.
Also zu zerwürfelt oder?
Nee, nicht zerwürfelt, das ist zu hart gesagt. Ich finde, es steuert ja alles auf diesen Endpunkt zu und das haben sie gut gemacht. Aber ich, dadurch, dass diese einzelnen Versatzstücke dann doch sehr von rechts und links zusammenkommen da am Ende, finde ich das nicht, dass das so, dass du die ganze Zeit mit einer Spannung dabei bist, wo der Film hinführt. Es ist eher so, du guckst die Szene, die ist super cool, du guckst die Szene, die ist super cool, am Ende bist du im Kino und dann passiert das, das ist auch super cool. Aber ich habe bei dem Film nie das Gefühl, dass die Szene auf der aufbaut und dass sich so langsam so, so eine Spannung aufbaut, die so alles zusammenführt. Wie löst sich dieses Problem? Das habe ich bei dem Film nicht. Ich finde trotzdem, dass es ein fantastischer Film ist.
Okay.
Ich finde, das ist ein Meisterwerk. Ich finde, die erste Szene, ihr habt es schon beide benannt, aber für mich ist es eine der besten Intro-Szenen, die ich je gesehen habe. Wenn nicht die beste Einführungsszene in einen Film überhaupt. Für mich hat ganz viel mit dem Prädikat Meisterwerk in dem Fall zu tun, die Leistung von Christoph Waltz in dem Film. Und dafür ist er ja auch weitreichend ausgezeichnet worden. Das ist jetzt keine exklusive Meinung, die ich hier vertrete. Aber das trägt für mich den Film ganz enorm. Und es trägt für mich auch das, was du gerade kritisiert hast, diesen Spannungsfaktor, weil ich finde, der ist durch diesen Charakter da. Durch diese Konfrontation, die ja irgendwann dann kommt zwischen diesen beiden Parteien und man weiß nicht, okay, wie löst sich das auf? Und einfach, also wie gesagt, Hans Lander als Charakter ist für mich einer der besten Charaktere, die ich auf einer Leinwand gesehen habe. Sowohl wie er geschrieben ist, als dann auch, wie Christoph Waltz ihn zum Leben erweckt hat. Und ich finde den Film unterhaltsam, wie er gemeint hat, ne? Es gibt witzige Szenen, die wirklich gut funktionieren. Der Film hat aber auch die Tragik einfach, die es halt auch trotzdem beinhaltet. Wie Tobi auch schon gesagt hat, es gibt ganz viele Szenen, die man einfach noch im Kopf hat, ne? Mit der Kellerszene, mit der Anfangsszene, diese Endszene auch, das Italienisch sprechen, dieses erste Aufeinandertreffen. Und auch wie es dann endet, wie in der Eskalation. Also für mich tatsächlich Inglourious Basterds der Film, wo ich als erstes von allen aufgeschrieben habe, Meisterwerk.
Ja, das heißt, ich stehe in der Mitte und muss im Nachhinein, habe ich mich mehr von Marcel überzeugen lassen als von dir auf jeden Fall. Tut mir leid. Weil ich finde dieses, ich weiß ein bisschen, was du meinst mit diesen Einzelszenen und diese gesamte stringente Linie, aber ich finde, das ist schon gegeben und ich finde, das sind eher clevere Verbindungen, ähnlich wie bei Pulp Fiction. Also ich finde das nicht störend in dem Film.
Störend.
Finde ich auch nicht. Also ist übertrieben gemeint, ja. Ich meine, wir reden zwischen Fantastisch und Meisterwerk, keine Frage. Aber ich sehe da doch irgendwie eher das Meisterwerk und würde mich da hochranken.
Ich meine, ihr habt einen Punkt, jetzt wo ihr es so sagt, quasi, dass eigentlich, ich habe ja Pulp Fiction als Meisterwerk kategorisiert und Pulp Fiction führt auch nicht zu diesem einen Endpunkt hin oder sowas, sondern das ist auch so ein bisschen, dass so verschiedene Stories interessant zusammengesetzt sind. Und Marcello hat auch recht, dass Hans Lander tatsächlich, ich denke gerade an die Szene im Café, wo Shoshana ihm nochmal begegnet.
Wo der den Kuchen isst.
Wo der den Kuchen isst mit der Sahne.
Ah ja, das ist genau. Auch.
Und da hast du natürlich recht, das ist natürlich die Eröffnungsszene aufgegriffen mit Shoshana und Hans Lander und die beiden Figuren, die aber im Finale nicht aufeinandertreffen, so richtig. Das muss, aber es ist egal. Okay, Meisterwerk.
Meisterwerk. Ich finde es auch cool, dass das mal so ein Zweiter Weltkrieg-Film ist, der so komplett anders dargestellt ist. Das macht irgendwie auch Bock. 3 Jahre Pause, dann kam mit 2 Stunden 45, also richtig lang, Django Unchained. Da würde ich jetzt wieder Niklas mal anfangen lassen.
Oh, du kannst mal anfangen.
Ich habe gerade bei Inglourious Basterds angefangen.
Hast du?
Hab ich.
Nee, du hast doch stimmt, tatsächlich.
Ja, ich habe bei Death Proof angefangen, also jetzt, Niklas.
Okay. Ich fange einfach nicht gerne an, das ist die Sache. Django Unchained, ja. Ich habe mir hier aufgeschrieben, tolle schauspielerische Leistung, aber der Film fühlt sich sehr exzessiv an. Und was ich damit meine, ist, ich finde, dass Christoph Waltz macht das halt wieder super. Ist natürlich gefühlt, wenn man vorher Inglourious Basterds gesehen hat, siehst du gefühlt einen Teil davon nochmal in seinem Charakter. Leonardo DiCaprio, berüchtigt dafür, dass er da einen super Job macht und sich die Hand schneidet, während er da seine Rede hält und so weiter. Ich fand nur immer, dass Django Unchained war so ein Film, den habe ich gesehen und ich hatte nie besonders Lust, den nochmal zu sehen, weil ich einfach diese letzte Stunde, finde ich einfach hier und da doppelt und dreifach gezogen, halt exzessiv. Im Sinne von, gefühlt hätte man das cutten können, hätte man das präziser machen können. Ich finde trotzdem, dass es ein sehenswerter Film ist, aber es ist komisch. Ich habe einfach, als ich auch jetzt überlegt habe, welche Filme ich mir nochmal angucke, habe ich über Django nachgedacht, Django Unchained, und habe bei mir festgestellt persönlich, dass da wenig Lust war, den nochmal zu gucken. Mhm. Sehenswert.
ja, tatsächlich widerspreche ich dir da gar nicht so sehr, wie du vielleicht sonst gedacht hättest, so wie du dein Intro begonnen hast. Ich sehe es nämlich ähnlich. Ich finde, Django Unchained wird getragen von der schauspielerischen Leistung. Jetzt habe ich gerade eben gesagt, bei Glorious Bastards ist für mich die Leistung von Christoph Waltz das Meisterwerk wert quasi. In dem Fall aber ist es so, dass es wirklich für mich einzelne Szenen sind, wie du sagst. Ne? Die berühmte Szene mit Leonardo DiCaprio und einfach das Zusammenspiel von Christoph Waltz und Jamie Foxx und Leonardo DiCaprio ist super interessant und Samuel L. Jackson spielt den,
ja,
diesen Butler da, ne? Genau. Also, das funktioniert für mich alles. Aber ich finde auch die Storyline an sich, ich musste sogar vor dem Treffen jetzt hier noch mal überlegen, wie die Storyline von Django Unchained eigentlich genau war. Weil, klar, ich weiß noch so, dass das Setting, aber worum genau ging es denn eigentlich? Was war denn eigentlich das Ziel von dem Ganzen? Also, und von daher, so richtig mitgenommen hat er mich nicht. Ich finde den Film gut, ich finde den Film auch unterhaltsam. Ich finde, man sollte den Film auch einmal sehen, weil der ist schon einmal auf jeden Fall sehenswert. Aber ich gebe dir recht, so dieses nochmal Schaupotenzial habe ich auch nicht so stark empfunden. Deswegen habe ich ihn auch bei sehenswert.
Ich kann da überraschenderweise mit euch gehen. Es ist schon ein sehr positives sehenswert, aber ich habe ein bisschen das Problem an dem Film, dass hier dieses Coolness over Substance ist mir hier ein Schritt zu viel. Also, oder beziehungsweise in diesem ganzen Western-Kontext funktioniert das bei dem Film nicht so geil, wie das bei Kill Bill oder Inglourious Basterds funktioniert. Deshalb finde ich es auch so ein bisschen, es ist so ein klassischer, ja, nochmal so ein Tarantino-Film halt, aber ohne jetzt irgendwas funkenmäßig Neues, Tolles, Innovatives, Mitreißendes. Aber trotzdem, also es ist kein schlechter Film, ne? Da sind wir uns ja einig, sagen ja auch alle sehenswert, macht schon Bock. Also auch Jamie Foxx, wie er da in seinem blauen Anzug rumreitet und sowas, der hat auch wundervolle Szenen, keine Frage, die machen auch Spaß. Aber ich finde am Ende ist der mir sogar ein Ticken zu extrem. Also dieser Kampf danach in dem Haus und sowas. Oder auch die Szenen, ich glaube.
Exzessiv.
Ja, definitiv exzessiv. Auch exzessiv in die Länge gezogen. Und ich habe noch so Szenen im Kopf mit, ich glaube, das mit Tarantino auch, mit dem Sprengstoff.
Wo er sich selber in die Luft
schlägt. Also die irgendwie, das hat mich ein bisschen rausgenommen. Also das war mir irgendwie too much. Oder da bin ich ein bisschen, ja, hat es die Ernsthaftigkeit in Klammern, ne, ein bisschen rausgenommen und dadurch fand ich es nicht mehr so ganz mitreißend. Deshalb, also ich gehe einfach mit sehenswert.
Alright.
Marcel startet mit Hateful Eight von 2015.
Ja, und das ist für mich der schlechteste Tarantino-Film, den ich gesehen habe, um schon mal direkt einzusteigen. Kurze Erklärung dazu, das war, glaube ich, der einzige Film, wo ich ins Kino gegangen bin und mir dachte, oh, nice, neuer Tarantino-Film, Western-Setting. Wie gesagt, Django Unchained fand ich ja auch unterhaltsam und dachte jetzt irgendwie, okay, ja, jetzt mal schauen, was draus wird. Trailer fand ich auch nice. Und dann fand ich den Film echt nicht besonders überzeugend. Da ist wieder so eine ultralange Intro-Szene drin, die aber für mich diesmal einfach nicht so gut funktioniert. Ich sehe halt irgendwie eine Viertelstunde oder 12 Minuten diese Kutsche.
Ja.
Irgendwie so, ja, okay. Aber hier hat sie für mich überhaupt nicht diesen Impact wie bei Inglourious Basterds. Also überhaupt nicht. Und dann auch das Ganze, was dann da in dieser Hütte, in diesem Laden ist es ja, glaube ich, ne? Was da passiert, das hat mich irgendwie alles nicht so richtig abgeholt und nicht so richtig gehuckt, wie man so schön sagt. Die Auflösung war dann für mich auch nur wieder, okay, dieses Blutbad, was halt dann bei Tarantino irgendwie gefühlt dann sein musste, damit es ein Tarantino-Film ist. Aber ja, also natürlich ist der Film von der Machart her und allem, kann man dem Film nicht viel vorwerfen, ja. Und deswegen habe ich es auch noch bei solide einkategorisiert. Aber ich glaube sogar fast, dass ich, als ich damals aus dem Kino rausgegangen bin, vielleicht sogar eher Fehlschlag gesagt hätte, weil ich wirklich enttäuscht war von dem Film. Aber ich glaube, das ist auch zu hart. Also ich glaube, solide ist schon für mich bei dem Film die richtige Kategorie.
Also solide klingt schon krasser irgendwie bei einem Tarantino-Film, aber ja, ist, why not? Also ich muss nämlich auch dir vollkommen recht geben, es ist, finde ich, der schwächste Tarantino-Film. Es ist, irgendwie sind es alle möglichen Tarantino-Sachen nochmal reingeworfen, zusammengewürfelt und nochmal more of the same für mich. Du hast einfach wahnsinnig viele Charaktere, super viele Parallelen dann zu Reservoir Dogs auch, also dieses Kammerspielchen-mäßige. Und im Nachhinein ist jeder von diesen Charakteren wieder, also jeder von diesen Charakteren muss diese wahnsinnige Coolness haben oder dieses wahnsinnig Eigenständige. Und ich finde es in diesem Film eher nervig als subtil cool umgesetzt. Und deshalb hatte ich auch wahnsinnig Probleme mit diesem Film, habe den auch nicht nochmal komplett geguckt, sondern habe den ein bisschen durchgeskippt, damit ich nochmal dieses Feeling habe. Ich hatte keine Lust nochmal diese, das sind ja 2 Stunden 48, also der ist auch noch so unfassbar lang und dann hast du diesen Twist am Ende, fein, und am Ende sind alle tot, okay, aber es ist für mich nichts Neues mehr. Das Einzige, was ich cool fand, war das Setting. Aber deshalb, ich bin jetzt noch bei sehenswert gegangen, aber mit Abstand das unterste sehenswert. Ich würde jetzt, wo du es auch gesagt hast, eigentlich ist er vielleicht auch nur solide für mich. Kann schon sein.
Ja, da sind wir uns recht einig. Oh. Eigentlich. Also ich bin nämlich auch, habe auch überlegt, ob ich Death Proof oder Hateful Eight ganz unten sehe. Ich finde auch, dass, also was ich ganz cool finde bei dieser Ouvertüre und diese Filmshots von den Bergen im Schnee und dieses Kreuz da, was man da am Anfang sieht, das hat schon Vibe. Und ich finde, ja. Ich habe ihn im August letzten Jahres nochmal gesehen, habe ich bei Letterboxd gesehen. Sonst wüsste ich nicht, wann ich ihn geguckt habe. Aber es ist nicht so lange her. Und die Musik ist ja da, glaube ich, auch von Ennio Morricone. Also das war der eine Film, wo er es geschafft hat, Ennio Morricone dazu zu kriegen. Das hat schon was. Es ist schon alles super cool. Aber wie, genau wie ihr gesagt habt, es ist ein Kammerspiel mit Over-the-Top-Charakteren, was meiner Meinung nach bei Reservoir Dogs schon besser funktioniert hat bei ihm. Er hat das schon einmal besser umgesetzt. Und es liegt meiner Meinung nach auch ein bisschen daran, dass Reservoir Dogs so bare bones war. So, dass die alle die gleichen Anzüge getragen haben, dass sie davon gelebt haben, wie die Charaktere interagieren und durch kleine Shifts in der Dynamik. So, du hast bei Hateful Eight, hast du Riesenshifts in der Dynamik und diese Over-the-Top-Charaktere, die da aufeinandertreffen. Und ich finde den Film auch, weiß ich nicht, der fühlt sich nach zu viel gewollt an, aber dann nicht mit der richtigen Finesse diese kleinen Beziehungsveränderungen und sowas eingeführt. Vieles deutet sich da schon sehr früh an und der Twist, ich habe ihn beim ersten Mal nicht kommen sehen, das stimmt, aber der hat dann auch nicht gereicht. Und ich habe auch hier sehenswert stehen, primär, weil ich diese Schneesturmlandschaft und die Musik das schon sehr cool finde. Aber,
aber ob das reicht,
aber ob ist das halt reicht, Frage, ne? Also ich könnte mich da auch auf solide runterhandeln lassen, tatsächlich.
Ich muss langsam sagen, ich wäre fast echt doch eher bei einem solide, ja.
Mag sein, dass wir uns jetzt gegenseitig hier runterschaukeln, quasi, aber
ja, aber wenn man einen anderen überzeugen kann, und ich finde das ja sehr überzeugend, was es angeht, ist das ja auch eine gute Sache. Und ich muss sagen, es gab noch diesen einen Film mal irgendwann mal, Bad Times at the El Royale oder sowas. Das war, wirkte auch wie so ein gewollter Tarantino-Film und ich finde den ähnlich wie Hateful Eight. Also du, irgendwie wäre Hateful Eight nicht von Tarantino, sondern von irgendwem anders, wäre ich jetzt nicht komplett überrascht. Also man merkt seine Handschrift,
keine Frage. Man würde dem Film dann vorwerfen, dass er viel zu sehr versucht, Tarantino zu sein.
Gewollt, genau.
Das nicht richtig schafft.
Ja.
Ich will nur eine Sache sagen, was ich bei Hateful Eight ganz cool finde, ist die Geschichte mit dem Brief. Mit dem Brief von, ist es Washington oder Jefferson? Bin mir gar nicht mehr sicher.
Ach, wo die draufspuckt dann irgendwann.
Und ja, also Samuel L. Jackson hat so einen Brief von, weiß nicht mehr, ob es Jefferson ist oder sowas, aber vom Präsidenten auf jeden Fall irgendwie. Und wie die anderen auf diesen Brief reagieren, das finde ich, ist wieder so ein Goldnugget. Das ist schon ganz unterhaltsam, muss man sagen. wie Kurt Russell am Anfang dann da in der Kutsche sich diesen Brief durchliest und komplett hin und weg ist davon. Das ist schon ganz cool. Aber.
So, 2019, der bis dato letzte Film von Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Und hier, glaube ich, bin ich begeisterter als ihr, aber ich bin sehr gespannt, weil es ist für mich ein Meisterwerk. Es ist für mich einer der coolsten Tarantino-Filme. Nicht, weil die Storyline hier so geil ist, sondern weil er es einfach geschafft hat, mich so komplett in diese Atmosphäre der Hollywood-Produktion damals reinzusaugen, wirklich. Also ich finde den optisch ganz, ganz klasse. Ich finde, die Musik macht Bock, wie die so Autofahrszenen sind mit geiler Musik untermalt. Und dann, was vor allem einfach wahnsinnig geil funktioniert, ist Rick Dalton und Cliff Booth. Also diese Kombi aus dem Stunt-Double und dem ja Schauspieler, also DiCaprio und Brad Pitt, das ist einfach geil. Ich finde, die beiden machen richtig Bock. Und dann hast du einzelne Szenen eingewobene, also alles mit Sharon Tate, die Manson-Bande und so, Margot Qualley und so, wie die da alle miteinander verwoben sind. Und ich finde, das macht wahnsinnig Bock. Und ich hatte den gestern Abend nochmal ganz kurz angemacht und war wieder richtig drin. Also ich finde, dieses Feeling, das ist das, was der Film unfassbar geil kann, funktioniert komplett. Der hat keine geile Bewertung. Also ich glaube, viele waren enttäuscht, als er rauskam. Aber für mich ist das einfach ein Meisterwerk. Der macht mir richtig, richtig Laune. Und ich liebe auch irgendwie diese, dass der nicht ganz so brutal über die Zeit ist, sage ich mal, aber am Ende dann einmal Tarantino so seinen Stempel doch noch aufdrücken möchte und diese vollkommen übertriebene Endszene hat, weiß ich nicht, mir hat das damals im Kino richtig Laune gemacht.
Ja, ja. Meisterwerk finde ich ein bisschen Matsch.
Ich weiß.
Aber ich finde den auch sehr, sehr gut. Ich finde, der Film hat unendlichen Vibe. Und Film hat Sog. Der Film, ich habe den auch vor 4 oder 5 Tagen dann nochmal geguckt. Und du machst den an und dann läuft der. Und dann hast du ja auch wenig Chance, dass der, also bei mir ist es zumindest so, wenig Chance, dass ich irgendwie distracted werde oder den abbreche oder sonst was. Weil einfach eine Szene auf die andere folgt, wo einfach so du mit den Charakteren da das erleben willst. Und ich finde, diese Kombination aus Cliff Booth und Rick Dalton ist einzigartig. Das ist schon richtig, richtig cool. Aber auch diese horrorlastige Szene in der Mitte, wo Cliff Booth da auf dieser alten Stunt Ranch ist und da zu diesem Haus hochgeht. Und die Szene ist ja gar nicht so wichtig für irgendwie die komplette, aber ich finde, die ist so meisterhaft umgesetzt, weil du so viel Spannung in der Szene hast, obwohl, ja, also gar nicht so viel passiert. Und deswegen, ich finde, es ist ein fantastischer Film. Ich finde, der muss noch ein bisschen bei mir persönlich den Test der Zeit überstehen. Der ist jetzt schon 6 Jahre alt oder sowas. 2019, ne? Mhm. Ja. Aber ich habe ihn seitdem schon 3-mal gesehen jetzt, glaube ich. Und der könnte sein, dass ich eines Tages sage, dass das ein Meisterwerk ist.
Marcel.
Ich glaube tatsächlich, ich muss mir den Film nochmal anschauen. Ich habe das hiervor nicht geschafft. Ich meine, der Film ist ja noch nicht so alt. Also das heißt, ich habe ja noch ein relativ, würde ich behaupten, relativ klares Bild von dem Film. Aber ihr verkauft ihn mir gerade doch noch mal ganz gut. Ich habe ihn nämlich tatsächlich zuerst nur aufgeschrieben, sehenswert. Was daran lag, dass ich, ja, ich sehe schon, da wird schon die Arme hochgekrempelt.
Infight.
Was glaube ich, primär daran lag, dass ich die Storyline bei dem Film einfach nicht so stark finde. Weil die sich ja primär, oder die richtet sich ja ganz stark irgendwie auch an diesen wahren Begebenheiten, die man aber eigentlich auch vielleicht vorher mal durchgelesen haben sollte, bevor man den Film sieht. Wenn man sonst vielleicht auch gar nicht alles versteht, was in dem Film so passiert, weil nicht alles immer erklärt wird. Also ich habe den Film damals mit Ellie zusammen gesehen und ich hatte mir die Storyline vorher durchgelesen. Also ich wusste halt, wohin das Ganze auch ungefähr geht. Und Ellie halt nicht. Und die meinte, ich habe die Hälfte nicht verstanden, was da passiert. Und dann dachte ich mir so, das ist für einen Film eigentlich nicht gut. Also ich finde es schwierig, wenn ein Film das quasi voraussetzt. Das kann man natürlich machen. Also ich sage nicht, dass man das nicht machen kann. Aber das birgt natürlich immer das Risiko eben, dass Leute einen Film dann auch entsprechend nicht so positiv wahrnehmen, weil sie einfach die Hintergründe nicht kennen. Ich gebe euch völlig recht, ich finde das Schauspiel zwischen den beiden ist, also das funktioniert fantastisch. Also ja, da sind so viele witzige Szenen und so, da bin ich voll bei euch. Aber die Geschichte an sich, wie sie erzählt wird, hat mich zum Beispiel bei weitem nicht so gehuckt wie bei Inglourious Basterds zum Beispiel. Und deswegen habe ich den Film auch so, der Film hat für mich so Momente, die ich im Kopf habe, wo ich dachte so, ja, richtig coole Szene, aber dann auch viel irgendwie so grau dazwischen. Und deswegen sage ich, vielleicht muss ich noch mal schauen. Vielleicht würde sich mein Bild dann wieder etwas positiver wandeln. Vielleicht ist sehenswert auch zu hart, aber aus meiner Erinnerung, so wie ich ihn jetzt im Kopf hatte, war es halt dann tatsächlich, oder aus meiner Kinoerfahrung, nur sehenswert. Ja, ist vielleicht zu hart. Gebe ich vielleicht zu. Vor allem war ich jetzt echt überrascht, als du eingestiegen bist mit Meisterwerk. Da ich so, hoppala.
Ich glaube, wenn du den nochmal guckst, dann wirst du erkennen, dass der Film, dass diese Graubereiche geil sind. Also, dass die Graubereiche, also wie Rick Dalton da im Wohnwagen besoffen ist und besserer Schauspieler sein möchte und sowas.
Dieser verdammte Whisky Sour. Aber das weiß ich ja zum Beispiel auch noch. Also, das ist für mich gar nicht so ein Graubereich. Das ist zum Beispiel so eine Szene, wo ich gesagt habe, ja, nice, richtig coole Szene. Ja.
Aber da gibt es einige Szenen, die in diese Richtung gehen und das macht Laune. Und ich finde es halt gar nicht so schlimm, dass der Film nicht so eine Storyline hat. Also, du wirst einfach in diese Atmosphäre, in diesen Moment reingeworfen und hast so ein paar Punkte einfach. Eine richtige Storyline ist er nicht, aber das, finde ich, funktioniert bei dem Film. Also, ich finde das überhaupt nicht so störend, dass da nicht jetzt das und das passiert, sondern dass du einfach diese Momentaufnahme hast von dieser geilen Produktionswelt und von diesem Vibe.
Es deckt sich auch damit, Marcello, dass meine Hochachtung vor dem Film mit jedem Mal gucken wächst. Also ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da fand ich den auch nicht so, ich fand den vor allem zu lang, das weiß ich noch. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich ihn jetzt wieder sehe, denke ich jedes Mal, ey, ich habe einfach Lust, den nochmal zu gucken. Also ganz anders als bei Django Unchained oder Hateful Eight. Der fühlt sich einfach gut an, der Film. Mhm. Und deswegen, guck den nochmal. Aber ich würde trotzdem sagen, da können wir den jetzt nur höchstens bei Fantastisch einsortieren.
Das ist wahr. Aber ein gutes
Fantastisch. Aber glaube ich, ist auch fair. Jetzt vielleicht nicht aus deiner Sicht, Tobi, das verstehe ich, aber ich glaube, so objektiv betrachtet ist das, glaube ich, eine faire Beurteilung, auch im Vergleich mit den anderen Meisterwerken, die wir da oben jetzt so stehen haben.
So, ja. Und dann geht es noch darum, die Feinjustierung zu machen, die jetzt Gott sei Dank gar nicht so schwierig wird.
Genau,
glaube ich.
Sind nur 10 Filme, deshalb relativ easy. Sollen wir einmal nochmal kurz vorlesen für die Leute, die nur zuhören?
Tobi, lest doch mal vor.
Also bei Meisterwerk, die richtige Reihenfolge bekommt ihr gleich noch, haben wir insgesamt Pulp Fiction und Inglourious Basterds. Bei Fantastisch haben wir die beiden Kill Bill Filme und Once Upon a Time in Hollywood. Bei Sehenswert haben wir Reservoir Dogs, Jackie Brown, Death Proof und Django Unchained. Und The Hateful Eight ist für uns nur solide und damit ganz weit unten. Und da müssen wir ja auch nicht viel überlegen. Wir können, ja, Sehenswert. Sollen wir die einfach einmal kurz einsortieren? Mhm. Also Death Proof und Jackie Brown sehe ich hinten. Reservoir Dogs ist für mich der Beste. Gefolgt von Django vielleicht.
Gehe ich mit.
Gehe ich auch mit. Ja, müssen wir tatsächlich nur noch schauen, wer hinten vielleicht der Letzte ist. Aber wahrscheinlich, ja, für mich wäre wahrscheinlich Jackie Brown unter Death Proof, weil ich ihn aber auch nicht gut genug gesehen habe. Von daher ist es auch schwierig.
Ich weiß nicht, da würde ich, glaube ich, anführen, dass ich Death Proof gestern gesehen habe. Und ich den da schon ganz gut einsortiert bin.
Ja, okay. Ja. Okay, fair.
Also Dann lassen wir das auch so.
Dann lassen wir das so, ja. Fantastisch.
Ja, ich muss Once Upon a Time nach vorne schieben.
Bin ich auch dafür tatsächlich, Marcello. Ich finde Once Upon a Time wesentlich besser als Kill Bill.
Boah, okay, das klingt für mich gerade wirklich falsch, aber ja, also wenn
sonst
ich jetzt
mir so ein, das angeschaut hätte. Wir könnten so ein Kill Bill Sandwich machen.
Nee. Weil ich hätte Kill Bill definitiv vor Once Upon a Time gesehen. Aber ja, ich meine, wenn ihr beide euch einig seid, habe ich da ja wenig. Aber ich finde, Kill Bill hat für mich halt diesen Test der Zeit schon bestanden. So, und Once Upon a Time für mich irgendwie nicht. Weil, naja, gut.
Aber wir schieben Kill Bill ja jetzt nicht zu Sehenswert oder sowas runter, sondern
Ja, ich weiß schon. Aber auch wenn ich die im direkten Vergleich sehe. Aber es liegt natürlich auch daran, dass Once Upon a Time bei mir ja nur bei Sehenswert gelandet ist.
Yeah.
Deswegen ist das natürlich für mich schwierig, den jetzt auch noch vor Kill Bill zu schieben, muss ich sagen.
Tja,
aber im Nachhinein, das überstimmt. Müssen wir leider die Mehrheitsregel.
Ja, okay. Und
du kannst da hinten in deinem Laptop auch gar nichts machen. Also, weil wir machen das hier.
Nee, das ist leider richtig. Ich habe wenig physische Einwirkungskraft auf dieses Ranking.
Stimmt, eigentlich können wir mal einfach mal ausschalten und dann sortieren, wie wir das gerne hätten. So.
Ja.
Und ich finde auch ganz oben ist Pulp Fiction vor Inglourious Basterds schon richtig.
Ja, also ich muss sagen, damit wäre ich auch einverstanden. Für mich persönlich wäre es andersrum, aber da verstehe ich, warum man sagt, dass ist die richtige Reihenfolge mit Pulp Fiction ganz vorne. Also da gebe ich weniger Gegenwehr als bei Once Upon a Time und Kill Bill tatsächlich.
Ich kann damit auch gut leben, ja.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir unsere Top 9/10 für Quentin Tarantino fertig. Tobi, willst du noch einmal zu Ende die...
Ich würde einmal euch nur Interesse halber fragen. Oh. Wenn ihr Kill Bill und Kill Bill 2 ranken müsstet, habt ihr irgendwie so einen kleinen Vibe, welchen ihr ein bisschen besser findet?
Ich würde eins nach vorne ich stellen, auch. Tatsächlich.
Okay, ja, cool. Nach vorne stellen. Ja, würde ich auch, finde ich.
Hab ich jetzt nochmal drüber nachgedacht, aber ja, stimmt.
Okay, dann unsere Top 10 Quentin Tarantino-Filme. Wir starten auf dem letzten Platz. Auf der 10 ist The Hateful Eight. Gerade mal solider Film. Dann kommt auf der 9 Death Proof, Jackie Brown auf der 8, Django Unchained auf der 7 und Reservoir Dogs auf der 6. Und dann kommen wir in die bessere Hälfte. Kill Bill 2 auf der 5, Kill Bill auf 4. Once Upon a Time, der drittbeste Tarantino-Film. Inglourious Basterds auf der 2 und der beste Film ist und bleibt noch Pulp Fiction.
Ja, gehe ich mit.
Ich freue mich auf die Kontroversen, hoffentlich unter diesem Video.
Ich wollte gerade sagen, weil da sind die Gemüter ja doch schon hitzig teilweise, was Quentin Tarantino angeht. Ja. Deswegen sind wir sehr gespannt, was ihr über Quentin Tarantinos Lebenswerk denkt.
Bitte beschimpft uns nicht zu sehr.
Das ist ja alles nur unsere Meinung.
Genau, genau.
Ja, und wir sind gespannt, wann der letzte Tarantino-Film rauskommen wird.
Ja, es gab ja mal das Gerücht, dass er wie soll das nochmal heißen, The irgendwas Critic.
Das war nicht nur ein Gerücht, der war schon in Vorproduktion, aber dann wurde er gecancelt.
Aber wurde gecancelt, genau. Ja. Und zwar letztes Jahr, glaube ich, ne, 2024, dass er gecancelt wurde.
Könnte schon zwei Jahre her sein.
Boah, weiß ich auch nicht mehr so genau.
Aber irgendwann in den letzten Jahren.
Ja, und seitdem ist es ruhig, glaube ich. Ne? Also ich habe nichts jetzt irgendwie gefunden zu dem letzten Projekt.
Ich habe auch nicht mehr gesucht, muss ich zugeben. Ich lasse mich einfach fröhlich überraschen, wenn es denn soweit ist.
Und dann sind wir gespannt, wo sich der in der Ranken- und Zanken-Hierarchie einordnet.
In der Tat, ja.
Ja, ich meine, ist schon noch mal so, ne, der Abschluss von so dem Lebenswerk, wenn man sagt, man bleibt bei den 10 Filmen, ist der, also es ist schon noch mal ein Film, der ihm wahrscheinlich sehr wichtig ist.
Wenn das wirklich macht, ne? Also ich sag mal, Ghibli Studios, da haben wir auch fünfmal gehört, das ist jetzt der letzte Film von dem. Ist jetzt übertrieben, aber da kommen halt auch weitere. Und ob er wirklich dann komplett rausbleibt oder ob er irgendwo mitwirkt weiterhin.
Ja, ich weiß, es bleibt spannend. Vielleicht arbeitet er auch nur noch als Autor. Das kann auch sein. Könnte ich mir vorstellen, tatsächlich.
Ja. Letzte Frage noch, wie findet ihr ihn als Schauspieler?
Weil das Problem ist halt auch, dass man ihn, wenn ich ihn sehe, denke ich mal, Quentin Tarantino.
Ja.
Weil ich finde ihn schon okay. Also
okay, aber mehr ist er für mich da leider nicht.
Aber auch nicht, nee.
Seine Stärke ist hinter der Kamera, glaube ich.
Ja, da sind wir uns einig.
Vielleicht bevor wir es abrappen, wäre noch die Frage an euch, über welchen Regisseur das nächste Ranken und Zanken gehen soll.
Oh ja.
Und wir haben überlegt, es auch mal vielleicht für Schauspieler zu machen. Also alle Filme von einem Schauspieler zu ranken. Da könnt ihr gerne eure Präferenzen in die Kommentare schreiben. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Und rappen das hier mit ab.
Rap, rap, rap.
Rap, 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 rap.